Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Bundeskabinett hat heute ein milliardenschweres Entlastungspaket beschlossen, um die hohen Energiekosten für die Bürger abzufedern. Zu dem Maßnahmenbündel gehören befristete Steuersenkungen auf Kraftstoffe, Vergünstigungen im öffentlichen Nahverkehr und Einmalzahlungen. Die Mittel dafür sind im Ergänzungshaushalt eingestellt, der fast 40 Milliarden Euro zusätzliche Schulden vorsieht.
Höhere Kosten für Tanken, Heizen und vieles mehr. Der Krieg in der Ukraine hat auch bei uns den Alltag teurer gemacht. Viele Verbraucher haben das in den zurückliegenden Wochen gespürt. Die Regierung will entlasten mit einer vorübergehenden Absenkung der Steuern auf Sprit und mit einem neuen Angebot. Sehr stark vergünstigte Monatskarten für den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr von Juni bis August. Zur Finanzierung hat das Kabinett heute die Neuverschuldung noch einmal erhöht, um knapp 40 Milliarden Euro. Bezahlt wird damit unter anderem das sogenannte 9-Euro-Ticket für den ÖPNV. Und ein Energiegeld von 300 Euro brutto für Arbeitnehmer. 5 Milliarden Euro stellt der Staat für Unternehmen bereit, die wegen der hohen Energiekosten in Bedrängnis sind. Und insgesamt 4 Milliarden für Flüchtlinge aus der Ukraine.
Wir können nicht zulassen, dass es zu Strukturbrüchen in der Wirtschaft kommt. Wir können nicht hinnehmen, wenn die Menschen unter steigenden Energiepreisen leiden. Und wir haben Verpflichtungen gegenüber der Ukraine, die sich aus diesem Krieg ergeben.
Insgesamt plant Lindner in diesem Jahr fast 140 Milliarden Euro neue Schulden ein. Die Union allerdings bezweifelt, dass das alles ist.
Mir ist es ein völliges Rätsel, wie im nächsten Jahr 2023 die Schuldenbremse des Grundgesetzes mit einer maximalen Neuverschuldung von knapp 10 Milliarden Euro wieder eingehalten werden soll, wenn in diesem Jahr im Quartalsrhythmus neue Schulden in zweistelliger Milliardenhöhe gemacht werden. Da wird der Bundesfinanzminister noch viel zu erklären haben.
Der gibt sich überzeugt, die Schuldenbremse im nächsten Jahr wieder einzuhalten, indem die Regierung Prioritäten setze und weil die Corona-Kosten dann ja wegfielen.
Regierung und Union gehen im Streit über die Ukraine-Politik aufeinander zu. Die Fraktionen einigten sich vor der morgigen Sitzung im Bundestag auf einen gemeinsamen Antrag über Waffenlieferungen und weitere Ukraine-Hilfen. CDU und CSU wollen sich dem Entwurf der Ampel anschließen, nachdem die Koalition einen Abschnitt zum 100 Milliarden Sondervermögen der Bundeswehr geändert hatte. Dafür planen SPD, Grüne und FDP eine Grundgesetzänderung und sind für die nötige Zweidrittelmehrheit auch auf Stimmen der Union angewiesen.
Die Verteidigungsministerin muss heute nicht die eigene Koalition überzeugen, sondern die Opposition, vor allem ihn, Friedrich Merz. Lambrecht weiß, ohne die Stimmen der Union gibt es keine Zweidrittelmehrheit.
Ich weiß doch, dass bei Ihnen in den Reihen der Union fast alle Abgeordneten ohne Wenn und Aber hinter der Bundeswehr stehen. Und dann zeigen Sie das auch, indem Sie dieser Möglichkeit über das Sondervermögen zustimmen.
Die Union will aber nicht einfach nur zustimmen, sondern den Antrag mitformulieren. Das räumt die Ampel nun der Opposition ein. Im Gegenzug stimmt die Union morgen nun gemeinsam mit der Ampelkoalition für schwere Waffenlieferungen.
Das ist eine gute Entscheidung deshalb, weil damit dieses Signal aus der parlamentarischen demokratischen Mitte des Deutschen Bundestages kommt. Und das ist gut für die Demokratie.
Ein Freibrief ist es nicht. Die Union nennt es einen Vertrauensvorschuss. In der Sache aber gibt es noch Gesprächsbedarf. Der Fraktionschef fordert einen Tilgungsplan für das Sondervermögen und eine klare Auflistung vom Finanzminister, wofür die Mittel verwendet werden.
Wir haben heute einvernehmlich gesagt, so wie die Bundesregierung den Vorschlag gemacht hat, ist er bis jetzt nicht zustimmungsfähig. Aber wir reden mit der Bundesregierung und wir hoffen, dass wir zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen.
Die Machtprobe im Parlament ist vorerst ausgeblieben. Die Einigung heute verschafft der Ampelkoalition eine Verschnaufpause. Die inhaltliche Diskussion über die Ausgestaltung des Sondervermögens aber steht noch aus. Auch dabei will die Union der Regierungskoalition noch Zugeständnisse abbringen.
Nach dem Stopp russischer Gaslieferungen an Polen und Bulgarien sieht die Bundesregierung keine Gefahr für die Versorgungssicherheit in Deutschland. Derzeit sei es nicht notwendig, weitere Schritte einzuleiten, so Wirtschaftsminister Habeck. Die EU-Kommission sprach von einem Erpressungsversuch der russischen Regierung. Moskau drohte heute auch anderen EU-Ländern mit einer Aussetzung der Gaslieferungen, sollten sie nicht in Rubel zahlen.
8 Uhr morgens, durch die Pipeline Jamal in Polen fließt kein russisches Gas mehr. Russland hat Polen und auch Bulgarien den Hahn zugedreht. Beide aber haben offenbar vorgesorgt. Polen wollte ohnehin bis Ende des Jahres unabhängig von russischem Gas sein. Polen hat sich vorsorglich vorbereitet, seine Gaslieferungen zu diversifizieren und Gas aus verschiedenen Quellen zu bekommen. Seit 1. April verlangt Russland, dass Gas in Rubel gezahlt wird. Die EU aber pocht auf die vertraglich vereinbarte Zahlung in Euro oder Dollar. Damit kann Russland aufgrund der Sanktionen aber wenig anfangen und installierte eine neue Zahlungsmethode. Zuerst Zahlung in Euro und dann wird mit Einverständnis und Wissen der EU-Staaten in Rubel konvertiert. So machen es wohl Deutschland, Österreich und auch Ungarn. Polen und Bulgarien wollen das System aber nicht akzeptieren.
Die politischen Wirkungen des Ganzen sind aber dramatisch. Also zum einen hat damit Russland eigentlich eine sehr lange einen langen Glaubenssatz zerstört, der hieß, dass Russland immer liefert in jeder Situation und dass Russland keine Verträge bricht.
In Brüssel stößt die Entscheidung Russlands auf Kritik. Der einseitige Stopp von Lieferungen zu einzelnen EU-Mitgliedstaaten ist eine weitere Provokation des Kremls. Aber es ist keine Überraschung, dass der Kreml fossile Brennstoffe nutzt, um uns erpressen zu wollen. Ein Sprecher der russischen Regierung weist den Vorwurf zurück. Die EU will bis zum Ende des Jahres die Abhängigkeit von russischem Gas um 2/3 verringern. Zusätzlich bereitet sie ein Embargo auf russisches Öl vor.
Russland will seine Offensive im Osten der Ukraine offenbar weiter beschleunigen. Nach Angaben aus Kiew wurden zusätzliche Kampfeinheiten in die Region verlegt. Im Donbass versucht das russische Militär demnach von Norden her vorzurücken, um die ukrainischen Truppen einzukesseln. Aus Mariupol werden weitere Bombardierungen des belagerten Stahlwerks gemeldet. Dort halten sich noch immer Soldaten und Zivilisten verschanzt. In immer mehr ukrainischen Städten kommt es inzwischen zu Protesten gegen die russischen Besatzer.
Raus hier, rufen diese Demonstranten in der südukrainischen Stadt Cherson ihren russischen Besatzern entgegen. Die hatten gestern die Einnahme der Stadt gemeldet. Diese Handybilder sollen zeigen, wie die Proteste mit Tränengas und Blendgranaten aufgelöst werden. In der Hauptstadt Kiew singen sie die Nationalhymne für ihre Landsleute, die in Mariupol im belagerten Azov-Stahlwerk ausharren. Ich bin hier als Ukrainerin, um den Menschen dort beizustehen. Ich möchte, dass sie befreit werden, dass sie nicht sterben müssen. Um das Azov-Stahlwerk sollen die Kämpfe nach ukrainischen Angaben weitergehen. Überall in der Stadt zerstörte Häuser. Menschen stehen Schlange, um an Geld zu kommen. Die Not ist groß. Unsere Renten sind aufgebraucht, auch das, was wir uns dazu verdient haben. Unterdessen meldet der ukrainische Nachrichtendienst Telegraph, dass in der russischen Grenzstadt Belgorod ein Munitionslager in Flammen aufgegangen sein soll. Wer dafür verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Seit der russischen Offensive im Osten werden in dieses Krankenhaus in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk immer wieder Verletzte eingeliefert. Um sie zu versorgen, sind nur noch 3 Chirurgen da. Sie arbeiten am Limit. Es ist sehr schwer. Besonders nach dem 8. April, als der Bahnhof in Kramatorsk beschossen wurde, sah ich Kinder ohne Arme und Beine. Ein 14-jähriger Junge starb in meinen Armen. Ich weiß nicht, ob ich das je vergessen kann. Wer noch transportfähig ist, versucht die Stadt mit dem Zug zu verlassen.
Bundespräsident Steinmeier hat vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges den NATO-Partner Slowakei besucht. In den Gesprächen mit seiner Amtskollegin Chaputova signalisierte Steinmeier die Verbundenheit Deutschlands und versprach weitere humanitäre und militärische Unterstützung. Am Nachmittag besuchte er den Militärstützpunkt in Sliace. Die Slowakei mit einer 100 Kilometer langen Grenze zur Ukraine fürchtet um ihre eigene Sicherheit.
Kein Truppenbesuch wie jeder andere. Der Bundespräsident trifft die Soldatinnen und Soldaten auf dem NATO-Stützpunkt Sliac in der Slowakei. Die Deutschen unterstützen das Land, das direkt an die Ukraine grenzt, seit kurzem mit Luftabwehrsystemen vom Typ Patriot. Beim Empfang der slowakischen Amtskollegin am Mittag in Košice, nur 90 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, macht der Bundespräsident klar, warum.
Unsere Demokratien sind stark und wehrhaft. Wir sind bereit und in der Lage, jeden Zentimeter unseres Bündnisgebietes zu verteidigen und dieses gemeinsam.
Der Besuch in der Slowakei, für den Bundespräsidenten ein Treffen unter Freunden. Keine Kritik an Deutschlands Zögern bei Waffenlieferungen an die Ukraine. Keine Kritik an Steinmeiers Nähe zu Russland in seiner Zeit als Außenminister. Von diesem Tag soll ein Signal der Geschlossenheit ausgehen. Aus diesem Grund bedanke ich mich beim Bundespräsidenten und der Bundesrepublik für die Hilfe, für die Anwesenheit deutscher Soldaten in der Slowakei im Rahmen einer verstärkten Präsenz an der Ostflanke der NATO. Etwa 200 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten sind schon in der Slowakei. Bis zu 500 weitere sollen folgen.
Die EU-Kommission hat einen sogenannten Rechtsstaatsmechanismus gegen Ungarn eingeleitet. Mit diesem Verfahren kann die Europäische Union Gelder ihrer Mitgliedstaaten kürzen oder einfrieren, wenn diese sich nicht an die Grundwerte halten. Brüssel wirft Ungarn unter anderem Korruption vor. Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte den Schritt bereits Anfang April angekündigt, kurz nach der Wiederwahl des ungarischen Regierungschefs Orbán.
Aufgeregt und angespannt sei die Stimmung beim Treffen der EU-Kommission gewesen, berichten Insider. Denn wenn die EU zum ersten Mal den Rechtsstaatsmechanismus gegen einen Mitgliedstaat auslöst, muss alles wasserdicht sein. Im Falle Ungarns haben wir ausreichend Beweise dafür, dass bei der Verwendung und Verwaltung von EU-Geldern gegen die Vorschriften verstoßen wurde. Die Kommission lässt den Brief mit einem eigenen Kurier nach Budapest bringen, damit er auch sicher dort ankommt. Die EU wirft Ungarn und Ministerpräsident Orbán unter anderem Missbrauch von Fördergeldern und Vetternwirtschaft vor. Beispiel Straßenbeleuchtung. Dafür soll die Firma von Orbáns Schwiegersohn mehr als 65 Millionen Euro EU-Fördergelder erhalten haben. Beispiel Metrobau in Budapest, von dem Orbáns Vater, ein Steinbruchbesitzer, massiv profitiert haben soll. Das EU-Parlament fast einstimmig erleichtert.
Wir drehen damit jetzt Orbáns System den Geldhahn zu. Und das ist wichtig, damit wir die Demolierung der Demokratie und des Rechtsstaats in Ungarn stoppen.
Erste Reaktionen aus Ungarn vom Regierungssprecher hingegen schmallippig. Wir werden den Brief studieren und morgen eine Antwort darauf geben, heißt es auf Twitter.
Bislang hat Viktor Orbán keinerlei Entgegenkommen gezeigt, sich häufig sogar demonstrativ gegen EU-Positionen gestellt. Allerdings sagen Beobachter, dass man ihn am meisten treffen könnte, wenn es ans Geld geht. Denn Ungarn bekommt unter dem Strich bisher jedes Jahr mehr als 4 Milliarden Euro von der EU überwiesen.
Die chinesische Hauptstadt Peking hat nach weiteren Neuinfektionen Massentests für die meisten der rund 21 Millionen Einwohner angeordnet. Am stärksten betroffen ist ein Bezirk, in dem auch viele Botschaften und Firmenzentralen multinationaler Konzerne liegen. Die Behörden begründen den Schritt mit der Sorge vor einem größeren Corona-Ausbruch, wie zuletzt in Shanghai. Dort gilt seit rund einem Monat ein strenger Lockdown. Die Lottozahlen. 3, 17, 19, 25, 40, 46, Superzahl 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 28. April.
Das Hoch über den britischen Inseln beschert uns morgen den sonnigsten Tag der Woche. Heute Nacht klart es verbreitet auf, nur regional halten sich dichtere Wolken, etwa im Nordwesten und im Osten. Örtlich bilden sich Dunst- oder Nebelfelder. Nachdem die sich aufgelöst haben, scheint morgen die Sonne. Im Verlauf lockern die Wolken auch im Nordwesten und gegen Abend im Osten auf. In der Nacht Tiefstwerte zwischen 9 und minus 2 Grad. Morgen werden 15 bis 23 Grad erreicht. An Nord- und Ostsee bleibt es mit Seewind kühler. Am Freitag im Süden und Osten viel Sonnenschein. Im Westen und Nordwesten noch dichtere Wolken, gegen Abend einzelne Schauer. Am Wochenende wechselhafter, dabei am Samstag im Westen und Süden, am Sonntag in der Südosthälfte Schauer und Gewitter.
Um 22.15 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Sondervermögen für die Bundeswehr, nur eine hübsch verpackte Neuverschuldung. Fragen an Bundesfinanzminister Christian Lindner. Und Vorwürfe an die Gruppe Wagner. Russlands blutiger Griff nach Afrika. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.